Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren.
Ich komme eigentlich aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Du willst gar nicht wissen, wie oft ich gestern in meiner Wohnung so kleine Mini-Tänze gemacht habe, während ich Chonky erzählt habe, dass er bald kein Einzelkind mehr ist.
Ein Glück.
Ja. Viele von euch wissen ja, ich habe zu Hause mein kleines Baby, meinen erstgeborenen Chonky. Ein wirklich, wirklich süßer britisch-Kurzhaarkater. Und seit geraumer Zeit hat Chonky nicht mehr so viel Kontakt zu den Nachbarskatzen. Der eine von den beiden ist ein Mobber und schlägt ihn die ganze Zeit. Ja, also wirklich, da mussten wir die beide einmal auseinanderklamüsern, weil Yuki seine Kralle in Chonkys Brust drin hatte, in der Haut.
Oh.
Ja, so fest schlägt Yuki dann manchmal zu und dementsprechend möchte Chonky nicht mehr darüber und das unterstütze ich voll und ganz. Wir unterstützen hier keine Mobber, ja. Und ich war jetzt super lange auf der Suche nach einem, am besten einem Brüderchen und habe jetzt endlich jemanden gefunden, und zwar im Tierheim in Münster. Das ist, glaube ich, ein richtiger Glücksgriff gewesen. Und wenn ihr diese Folge hört, bin ich offiziell zweifache Katzenmutter.
Ja, wenn ihr sie um 6 Uhr morgens hört, glaube ich, noch nicht.
Ja gut, mittags, ab mittags, 14 Uhr, darf ich den kleinen Kokos, wie ich ihn nennen werde, Merlin abholen.
Ich finde, Kokos klingt so wie gewollt und nicht gekonnt.
Soll ich dir was sagen? Bei Kokos muss ich immer daran denken, hast du mir Kokosmilch mitgebracht? Ja. Kokosmilch. Ja, nee. Und ich glaube, vielleicht ist es dann auch angebracht, wenn wir natürlich hier Podcast-Familienzuwachs bekommen, dass wir euch dann auch mal ein Bild von Merlin bei Instagram zum Beispiel hochladen.
Ja, das obliegt natürlich dir und dem Kater.
Ja.
Aber ich bin schon sehr gespannt. Es scheint ein kuscheliges Exemplar zu sein,
ja,
im Gegensatz zu deinem bisherigen Kater. Ja,
also sagen wir es mal so, ich glaube, der Merlin ist auf jeden Fall wesentlich kuschelbedürftiger allen Menschen gegenüber. Chonky ist selektiv kuschelig. Also
ja, ich gehöre halt nicht zu dieser Selektion.
Ja. Es tut mir auch leid und dir tut es ein bisschen weh, aber so. Ja, Katzen halt, ne?
Ja. Klar. Also ich freue mich für dich und bin schon ganz gespannt, wann ich den kleinen Wicht mal kennenlernen kann. Mhm. Bis dahin vergehen für uns jetzt aber noch ein paar Tage, in denen wir uns natürlich jetzt erstmal mit dem Ernst des Lebens befassen wollen.
Ja, muss auch manchmal sein.
Ja, ich hatte ja groß angekündigt und fälschlicherweise versprochen, mehr oder weniger, dass ich heute einen anderen Fall machen würde.
Oh ja, du wolltest eigentlich den Planetenöffner machen.
Das wollte ich eigentlich machen. Ich habe ihn jetzt für deutlich, deutlich später eingeplant. Denn zum einen brauche ich noch ein Interview dazu tatsächlich mit einem Richter, was noch ein bisschen dauern wird. Und zum anderen schiebe ich den Fall jetzt schon so lange vor mir her, auf jeden Fall auch aus Gründen, aber den jetzt nicht zu machen, ist ehrlich gesagt Quatsch.
Ja.
Weil ich habe so viel da in diesem Gerichtssaal gesessen und nur um den Fall jetzt nicht zu machen, ist es halt wirklich, wäre dumm. Aber ja, dementsprechend schiebe ich das jetzt einfach noch ein bisschen weiter vor mir her. Mhm. Bis nächsten Monat,
übernächsten Monat.
Und dann könnt ihr die Folge aber ziemlich sicher hören, weil dann brauchen wir sie.
Ja.
Sie ist da schon fest eingeplant. Aber ja, wie gesagt, heute deshalb ein anderer Fall, den ich auch schon sehr, sehr lange auf meinem Schirm hatte. Denn der wurde einmal bei Aktenzeichen XY gezeigt, nur als Studiofall, aber damals hatte mich der Fall schon interessiert und ich habe erst überlegt, ob der vielleicht was für kaltblütig ist, denn damals war noch gar nicht viel bekannt, aber es war eben auch das Problem, es war noch nicht viel bekannt. Inzwischen ist aber alles bekannt und als es dann diese News irgendwann gab, war ich so elektrisiert, Und es hat jetzt trotzdem relativ, in Anführungszeichen, lange gedauert, bis ich den gemacht habe. Das Urteil ist jetzt nicht erst letzten Monat gefallen. Aber ja, was lange währt, wird endlich gut oder so, ne? Jedenfalls bin ich schon ganz gespannt darauf, dir den Fall zu erzählen. Der hat nämlich so ein paar Wendungen. Und es ist auf jeden Fall einer der etwas besondereren Fälle. Oder jedenfalls so, in der Form hatten wir das, glaube ich, noch nicht.
Ja, ich glaube, es ist insgesamt immer ein ganz besonderer Umstand, wenn man einen Fall bei Aktenzeichen XY sieht und dann tatsächlich auch gar nicht allzu lange danach einen Ermittlungserfolg verzeichnen kann, wenn es dann zu einem Prozess kommt. Es gibt ja auch von Aktenzeichen XY einen Podcast, wo die quasi immer nur Folgen bringen über Fälle, die gelöst wurden im Zuge der gesamten Aktenzeichen XY-Historie. Das finde ich auch immer ganz interessant. Ich bin gespannt, wie lange ist denn das Urteil her, wenn ich fragen darf?
Das ist jetzt noch nicht ganz ein Jahr her.
Okay.
Aber fast, also ziemlich, also 11 Monate, ja.
Interessant. Ich bin gespannt. Was glaubst du, habe ich schon mal von dem Fall gehört?
Das ist eine gute Frage. Ich sage, du könntest schon mal davon gehört haben, aber ich glaube nicht, dass du irgendwelche Details kennst. Und vielleicht hast du auch noch nicht davon gehört.
Okay, ich bin gespannt und überlasse dir das Mikro.
Ja, einmal vorab, den Namen von manchen Personen habe ich geändert, aber nicht von allen. Es ist der 13. Juni 2023, ein Dienstag. Der 21-jährige Konstantin Schmidt, Pflegefachmann in Ausbildung, stapft durch ein Wäldchen bei Rockeskyll in der Eifel. An diesem Morgen hat er sich Trinken und Essen in seinen Rucksack gepackt und ist die 20 Minuten von seinem Wohnort ausgefahren. Sein Weg führt ihn relativ ziellos, kreuz und quer durchs Unterholz. An befestigte Wege hält er sich nur zum Teil. Konstantin will an diesem Dienstag nicht einen normalen Wanderausflug machen. Nein, er hat eine Mission. Er will eine Leiche finden.
Wie bitte?
Mhm.
Also irgendeine Leiche oder eine ganz bestimmte Leiche?
Schwer zu sagen, was er in diesem Moment wusste, wonach er genau sucht, aber jedenfalls nach einer Leiche.
Ich muss sagen, genau das, was er macht, versuche ich auf meinen Wanderungen und Spaziergängen zu vermeiden.
Oh,
aber,
really?
Ja, also... Nicht, du lachst, weil du denkst so, ich will das Gleiche. Ich will auch eine Leiche finden. Ich glaube nur, wenn es in Richtung Pilzsammelaktionen geht, da lässt sich das einfach nicht vermeiden. Da muss man das in Kauf nehmen, dass man
das ist potenziell ein Risiko dabei, beim Pilzsammeln.
Ja,
aber hör erstmal weiter. Es ist schon etwa 16.30 Uhr, als Konstantin eine Böschung hinabschlittert. Hier riecht es unangenehm. Ganz in der Nähe ist zu erkennen, dass Konstantin nicht der Erste ist, der hier sucht. Die Gräser sind von vorigen Suchaktionen immer noch plattgetreten. Und plötzlich sieht er ihn. Einen Schädel. Daneben liegen ein größerer Knochen und ein paar Überreste von Bekleidungsstücken. Auch wenn der Auszubildende sich selbst als Hobbykriminalist bezeichnen würde, ist er angesichts dieses Fundes im ersten Moment ganz benommen. Statt sofort die Polizei zu rufen, macht er erstmal ein Foto und schickt es an eine Freundin. Danach telefoniert er mit seiner Mutter und erst dann wählt er die 110. Kurz macht er sich Sorgen, dass die Beamten ihn selbst für den Täter halten könnten. Und ich muss dazu sagen, ich fand diese Szene so ein bisschen skurril, ein bisschen amüsant, weil ich würde zwar, glaube ich, nicht unter den Umständen, unter denen Konstantin losgezogen ist, selber losgehen und einfach mal auf gut Glück gucken, ob ich was finde. Aber ich gehe ja sehr, sehr viel spazieren und da halte ich schon immer sehr genau Ausschau, ob ich da nicht irgendwas entdecke. Nicht, weil ich jetzt das zwingend finden, irgendwas finden will, aber ich habe das dann einfach im Kopf, so Szenarien. Stell dir vor, was wäre, wenn du läufst jetzt hier lang und dann findest du hier auf einmal Knochen. Was würdest du tun? Und da habe ich auch zum Beispiel überlegt, würde ich ein Foto machen oder nicht? Würde ich vor allem dich mit FaceTime ancallen? Und würde die Polizei, die dann kommt, mich fragen, ob ich das gemacht habe und mich dazu zwingen, das wieder zu löschen? Das sind so Dinge, über die ich nachgedacht habe.
Ich glaube, das ist eine Berufskrankheit, denn ich denke auch, dass so Personen, die in anderen Berufen tätig sind, Mediziner, die gehen bestimmt durch die Weltgeschichte und gucken rechts und links und bemerken an Leuten irgendwelche Krankheitsbilder.
Krampfadern.
Ja, wir sind gerade noch, ja. Naja, auf jeden Fall, oder keine Ahnung, sei es so Autofanatiker, die auf der Straße rumlaufen und mir würde niemals ein bestimmtes Modell auffallen, aber denen eben schon, weil sie ein ganz bestimmtes Auge dafür haben. So, denke ich, ist das bei uns auch. Wie alt ist der nochmal? 16?
Nein, der ist jetzt Anfang 20.
Ah, okay. Irgendwie hatte ich gerade 16 im Kopf.
Nee. Aber ja, gut. Es ist 16.30 Uhr gewesen, als er den gefunden hat.
Fast.
Mit Hilfe von Leichenspürhunden finden die Ermittler wenig später dann auch den Rest der Leiche. Auch wenn sie bereits fortgeschritten verwest ist, haben sie schon eine ganz bestimmte Ahnung, wer der Tote sein könnte. Um die Vermutung zu bestätigen, muss es jetzt aber ganz schnell gehen. Denn schon morgen Abend soll ganz Deutschland darüber informiert werden. Denn am nächsten Abend sind der Trierer Oberstaatsanwalt Erik Samel und die Kriminalkommissarin Marburg bei Rudi Zerne im Aktenzeichen XY-Studio zu Gast. Erst wenige Stunden vor ihrem Einsatz haben sie den Anruf aus der Rechtsmedizin erhalten, der ihre Vermutung tatsächlich bestätigt hat und die Ermittlung nun auf eine ganz andere Ebene hebt. In der Sendung verkündet Samel, Zitat, dass Steffen B. Opfer eines vorsätzlichen und brutal ausgeführten Tötungsdeliktes geworden ist. Die Todesursache war Gewalt gegen den Schädel sowie Ersticken. Es handelt sich bei diesem Fall jetzt nur um einen Studiofall, also keine filmische Darstellung, aber auf einprägsame Bilder muss der Zuschauer dennoch nicht verzichten, denn das Ermittlungsteam hat es sich nicht nehmen lassen, ein Beweisstück aus dem Fall mitzubringen und es in das Studio zu stellen. Ein vollständig ausgebranntes Auto, welches dem eben erwähnten Opfer gehörte. Habe ich natürlich als Foto für dich, damit du dir das auch vorstellen kannst.
Okay, also ich meine, da gäbe es sicherlich andere Sachen, die man mitbringen könnte, die ein bisschen weniger aufwendig sind. Aber auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Und eines muss ich sagen, ich weiß nicht, was das für ein Auto ist. Ein Twingo? Ein
Ford Fiesta.
Ah, okay. Ja, also ein eher kleineres Auto, aber maximal demoliert. Also bäuliger und irgendwie angefressener von allem Möglichen. Kann es, glaube ich, kaum aussehen. Scheiben gibt es gar keine mehr. Und das sieht auf jeden Fall so aus, als hätte es massiv gelitten.
Ja, das kann man wohl so sagen. Erik Samel sagt auch, obwohl das Fahrzeug vollständig verbrannt ist, konnten trotzdem noch Spuren daran festgestellt werden. Der Staatsanwalt hat dabei so ein kleines Lächeln auf den Lippen, so als wüsste er schon deutlich mehr, als er gerade sagt. Und es gibt mindestens einen Zuschauer, der daraufhin vor dem Fernseher die Nerven verliert. Zeitsprung. Wir begeben uns ein halbes Jahr zurück, nämlich an den 3. Januar 2023. Steffen B. ist zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt und bereits seit 16 Jahren Oberarzt der Orthopädie im Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun in der Eifel. Und ich will kurz dazu sagen, ja, er ist Arzt, aber tatsächlich hat dieser Fall nichts mit irgendwelchen medizinischen Dingen zu tun. Also.
Ich muss sagen, als du eingangs gesagt hast, dass er auch in der Pflege tätig ist.
Ah, der Konstantin, der Leichenfinder.
Der Konstantin, da dachte ich, jetzt geht's schon wieder rund mit den medizinischen Fällen. Aber ich würde es dir auch gar nicht übel nehmen, sage ich dir ehrlich. Weil es ist ja doch häufig sehr interessant, sehr spannend. Und
man kann ja mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, dachte ich mir.
Ja.
Bei seinen Kollegen und den Patienten ist er beliebt. Er kommt immer tadellos gepflegt zur Arbeit und gilt als sehr zuverlässig. Deshalb wundert es den Personalleiter auch, dass Steffen B. an diesem Tag nicht zur üblichen Zeit auf der Arbeit erscheint. Denn an dem Tag ist auch extra ein Freund von Steffen aus einem anderen Bundesland angereist, um sich von ihm operieren zu lassen. Dass der Oberarzt das verschwitzt hat, kann sich kaum einer vorstellen. Aber erreichbar ist er auch nicht. Der Prokurist, der wohl ein ganz gutes Verhältnis zu dem Orthopäden hat, erinnert sich, dass er Steffen zuletzt vor 4 Tagen gesehen hat, nämlich gegen Mittag des 30. Dezember. Danach hatte der Orthopäde für ein paar Tage frei, um den Jahreswechsel zu feiern. Heute hätte sein erster Arbeitstag im neuen Jahr sein sollen. Da Steffens Lebensgefährtin ebenfalls in dem Krankenhaus in Daun arbeitet, wollen die besorgten Kollegen zunächst bei ihr nachfragen. Jedoch hat sich Victoria krank gemeldet. Am Telefon deutet sie an, dass ihr Partner mit einer anderen Frau durchgebrannt sei. Der Chef hat einfach ein ungutes Bauchgefühl bei der Sache. Deshalb entschließt er sich dazu, den 53-Jährigen als vermisst zu melden. Sobald die Meldung bei der Polizei eingeht, können sie sie mit einem anderen Ereignis in Verbindung bringen, das am Morgen desselben Tages stattgefunden hat. Da hatte nämlich ein Spaziergänger um 6 Uhr morgens ein brennendes Auto gefunden. Dieses befand sich in einem Waldstück zwischen Greimerath und Wittlich und war dort auf einem Forstweg abgestellt. Der Ford Fiesta brannte vollständig aus. Man konnte jedoch noch irgendwie feststellen, dass er Steffen B. gehört hat. Und dass er nicht darin gesessen hat, als das Fahrzeug mit Hilfe von Brandbeschleunigern angezündet wurde. Es wird nun eine Suchmeldung nach Steffen herausgegeben. 53 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Statur. Halbglatze, er hat häufig einen grauen Dreitagebart getragen, aber manchmal auch glatt rasiert. Er hatte eine Brille und Hörgeräte. So lautet die grobe Beschreibung. Doch wirklich zielführende Hinweise aus der Bevölkerung gehen daraufhin nicht ein. Und um die Ermittlungen wird es auch zunächst wieder ruhig. Das nächste Mal hört man in den Medien, dass es Suchaktionen nach dem vermissten Mediziner gibt, und zwar in dem Wäldchen bei Rockeskill. Das liegt nur ein paar Kilometer von Gerolstein entfernt, wo Steffen bis zu seinem Verschwinden mit seiner Familie gewohnt hat. Von dieser Suche hört auch der Auszubildende Konstantin Schmidt. Er fragt sich, warum ausgerechnet dort gesucht wird, obwohl das Auto doch ganz woanders gefunden wurde. Also tatsächlich ist dieses Waldstück, wo das Auto stand, 45 Kilometer von Gerolstein entfernt und Rockeskill ist eben nur ein paar Kilometer weiter weg. Ja, und Konstantin lässt diese Sache irgendwie nicht los, vor allem auch dann nicht, als nach dem ersten Tag der Suchaktion noch keine nennenswerten Ergebnisse erzielt werden konnten. Und das, obwohl neben zahlreichen Beamten auch Spürhunde eingesetzt wurden. Konstantin sagt später, es gibt Menschen, die, wie ich, handlungsorientiert sind und sich ein eigenes Bild von der Lage machen wollen. Finde ich eine ganz spannende Aussage, denn wenn ich weiß, es ist eine Suchaktion der Polizei, würde ich niemals auf die Idee kommen, meine Sachen zu packen und einfach mal selber loszugehen. Also ich finde es schon relativ amüsant. Ich kann mir ganz gut vorstellen, was Konstantin für ein Mensch ist. Aber ja, letztendlich hat er ja Erfolg gehabt und die Polizei nicht. Also ja, Props an ihn an der Stelle. Dass die Polizei übrigens genau in diesem Wald gesucht hat, der eigentlich ganz woanders ist, das hat natürlich einen Grund. Dieser wird aber noch lange öffentlich nicht bekannt gegeben. Konstantin wird in den Medien später auch erstmal als Spaziergänger dargestellt, der die Leiche zufällig gefunden hat. Und jetzt nach dem Leichenfund ist es natürlich kein Vermisstenfall mehr, sondern ein Tötungsdelikt. Dementsprechend wird jetzt die Soko Prothese gegründet. Ein relativ ungewöhnlicher Name. Häufig werden ja Anlehnungen an Straßennamen verwendet oder manchmal auch der Nachname eines Opfers. In dem Fall scheint es so zu sein, dass die Prothese sich auf die Orthopädentätigkeit des Arztes bezieht. Aber ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Steffen lebte, wie erwähnt, in einem Haus in Gerolstein zusammen mit seiner Verlobten Viktoria. Zwischen den beiden liegt ein Altersunterschied von 19 Jahren. Er ist 53, sie 34. Die beiden sind aber zu dem Zeitpunkt schon seit 11 Jahren zusammen und in der Zeit haben sie 3 gemeinsame Kinder bekommen. Kennengelernt hatten sie sich bei der Arbeit. Denn Viktoria ist Krankenpflegerin und hatte im Maria-Hilf-Krankenhaus ihre Ausbildung gemacht. Und dabei ist sie dann relativ schnell auf Steffen getroffen, der sie von Anfang an fasziniert hat. Die Anfänge ihrer Beziehung beschreibt sie als schön und romantisch. Steffen sei sehr lieb gewesen. Dabei war er zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch verheiratet. Geschieden wurde seine erste Ehe erst 2022, im Jahr vor seinem Verschwinden. Viktoria hat aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn namens John Christopher, den sie halt in die Beziehung mitbringt. Und auch Steffen wird nicht zum ersten Mal Vater. Mit seiner Ex-Frau hat er bereits 4 leibliche Kinder. Also eine ziemlich große Patchwork-Familie. Dazu kommen noch Katzen, Hunde und Kaninchen.
Ich muss an der Stelle sagen, ich judge keine Familienkonstrukte. Ich war nicht dabei, aber das hört sich für mich schon irgendwie auf jeden Fall wild an. Ich finde immer so ein großer Altersunterschied, vor allem wenn eine der beiden Personen noch sehr, sehr jung ist, immer ein bisschen problematisch. Da haben wir auch schon in einer vorherigen Folge mal drüber gesprochen. Aber offenbar ist das jetzt hier ja ganz gut gegangen, zumindest bis zuletzt. Ich finde es aber schon auch wild, dass er noch während dieser 11-jährigen Beziehung quasi 10 Jahre lang offiziell auf dem Papier mit seiner Ex-Frau noch verheiratet ist.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Also das finde ich schon komisch.
Aber nachdem dann diese Scheidung durch war, also zu welchem Zeitpunkt genau, weiß ich nicht, aber so habe ich es mir erklärt, hat er dann wahrscheinlich Victoria den Antrag gemacht. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, sind die beiden ja verlobt.
Ja, und da denke ich mir, also wenn du doch mit jemandem Neues zusammenkommst und spätestens dann, wenn das erste Kind kommt, ich kann mir das auch gar nicht so richtig erklären, weil vor allem aus rechtlichen Gründen oder sonstigen Sachen, klar, er ist wahrscheinlich als eingetragener Vater von den Kindern hat er bestimmte Rechte, aber vor allem auch was so Testamentsachen oder Pflegesachen mit Victoria oder sowas angeht, da machen sich zum Beispiel ja, glaube ich, häufiger mal Eltern, die noch nicht verheiratet sind, aber gemeinsame Kinder eben haben, Gedanken drüber, wie sowas wäre. Muss bestimmt. Naja, ist ja auch egal, ist nicht meine Dynamik. Ich finde es auf jeden Fall schon, ja, anders auf jeden Fall.
Also, ja, es ist eine Menge Kinder, die er auf jeden Fall gezeugt hat. Die 4 Kinder, die er aus der ersten Beziehung hat, die leben jetzt nicht bei denen, sondern die leben bei der Mutter. Ich kann mir vorstellen, dass sie ab und zu mal zu Besuch waren. Vielleicht dann nicht alle auf einen Schlag, weil dann ist das Haus ja wirklich, wirklich voll. Wenn man dann noch ihren anderen Sohn quasi noch mit dazu rechnet, hat sie ja auch dann 4 Kinder. Das heißt ja, also wäre auf jeden Fall sehr voll Haus. Aber ist ja auch eine schöne Sache. Also es gibt ja viele Leute, die sich so große Familien wünschen. Und es hat ja alles Vor- und Nachteile. So, jetzt sind die aber ja seit 11 Jahren zusammen und sie scheinen auch immer noch glücklich zu sein. Wenn man Victoria fragt, dann sagt sie, Steffen und sie seien wie Seelenverwandte. Sie verstünden sich meistens ohne Worte. Auch Pläne für die Zukunft habe es gegeben. Victoria wollte noch ein Kind von ihrem Verlobten. Außerdem haben sie überlegt, nach Frankreich zu ziehen, sobald Steffen in den Ruhestand gehen würde. Also zugegebenermaßen hätte das wohl noch ein paar Jahre gedauert. Aber so ein bisschen ist es ja auch eine schöne Zukunftsaussicht, auf die man sich freuen kann. Nach Steffens Verschwinden schreibt Victoria ihm immer wieder Nachrichten. Sie scheint felsenfest davon auszugehen, dass ihr Verlobter mit einer jüngeren Frau durchgebrannt ist. Auch auf der Arbeit unterstellt sie verschiedenen Kolleginnen, ein Verhältnis mit ihm gehabt zu haben. In den Nachrichten, die sie schreibt, fleht sie ihn an, zu ihr zurückzukommen. Die Polizei hat sich nach dem Verschwinden des Arztes im Haus ein bisschen umgesehen. Mit ihm sind unter anderem ein großer Koffer, sein Portemonnaie und sein Handy verschwunden. Was den Ermittlern jedoch auffällt, seine Brille und die Hörgeräte liegen noch im Haus. Sie halten es für sehr unwahrscheinlich, dass Steffen das Haus ja freiwillig ohne sie verlassen hätte. Möglicherweise ist ihm also etwas zugestoßen. Und nach dem Leichenfund, wo dann natürlich klar ist, dass Steffen eben nicht durchgebrannt ist, sondern dass ja ihm was zugestoßen ist und er tot ist, stellt Victoria mit ihren Kindern eine Art Altar für ihren Verlobten im Garten auf. Dort lehnt ein Foto von dem Mediziner an Grabkerzen, einem kleinen Büchlein, einer kleinen Engelsfigur mit dem Schriftzug in stillem Gedenken und ein paar Blumen. Kurz nachdem man das brennende Auto gefunden hat und Steffen vermisst gemeldet wurde, erhalten die Ermittler die Ergebnisse der Funkzellenauswertung und die ist für die Ermittlungen sehr aufschlussreich. Denn es sind gleich 3 Handys eingeloggt, die für die weitere Ermittlung von Interesse sind. Und da die Frage an dich, du schmunzelst schon so, weißt du schon, wer das sein könnte?
Wissen tue ich es nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass Victoria vielleicht gar nicht so die liebende Verlobte und Ehefrau in Spee ist, wie sie vorgibt zu sein. Ich finde es immer schon crazy, wenn jemand, ohne dass man einen tatsächlich handfesten Beweis dafür hat, jemandem unterstellt, er sei mit einer Jüngeren durchgebrannt und dann auch noch im Krankenhaus da irgendwie so einen sehr theatralischen Terz zu machen, finde ich dann auch krass. Also das macht es für mich wirklich direkt sehr verdächtig. Und also ihr anderer Sohn, der ist ja, das hast du gesagt, der ist 16 zu diesem Zeitpunkt.
Genau, ja.
Also entweder ich kann mir vorstellen, dass sie so eine schwierige Persönlichkeit ist und da vielleicht ihren Ah nee, jetzt weiß ich, wer es ist. Der Konstantin natürlich. Weil Konstantin, der arbeitet doch auch in der Pflege, die kennen sich da bestimmt irgendwo drüber. Und dann weiß Konstantin natürlich auch, warum, wieso, weshalb eine Leiche irgendwo liegen könnte. Ja, also die Handys von Victoria, von Konstantin und natürlich von Steffen, die sind dann irgendwie in der gleichen Funkzelle eingeloggt. Und
nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich hab mich schon gefragt, als ich die Szene mit Konstantin geschrieben habe. Ich habe die nur geschrieben, weil ich das so interessant fand, unter welchen Umständen er auf die Leiche gestoßen ist.
Okay.
Tatsächlich hat Konstantin mit dem Fall aber gar nichts zu tun.
Schade.
Aber ich gebe dir recht, es würde natürlich Sinn ergeben, hätte ich einen Krimi geschrieben, dann wäre es nur vernünftig, dass er auch irgendwie damit drin hängt. Aber tut er nicht. Dass das eine Handy von Victoria ist, das ist auf jeden Fall richtig. Steffens Handy wird da jetzt nicht mitgezählt, weil dass er, naja, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo war, das wissen die Ermittler halt schon.
Ja.
Also da geht es jetzt eher darum, um die weiteren Ermittlungen. Und du hast gerade noch eine Person genannt, die auch auf jeden Fall da drin...
Der Sohn von Victoria.
Ja, genau.
Der John Christopher.
Ja, genau.
Krass.
Und noch eine dritte Person, von der du jetzt auch noch gar nichts wissen konntest, denn ich habe sie noch nicht erwähnt. Und zwar geht es dabei um den Halbbruder von John Christopher namens Leon. Und dazu muss man einmal kurz ein bisschen was erklären, weil offensichtlich war es wieder mal sehr schwierig, die Familiendynamik hier zu erkennen und zu erklären. Also Leon ist der Halbbruder von John Christopher. Das bedeutet, die beiden haben denselben Vater. Das heißt, Leon ist mit keinem aus der Familie, um die es jetzt hier geht, verwandt. In dem Sinne außerhalb mit John Christopher. Und der Vater von Leon und von John Christopher ist dementsprechend halt Victorias Ex. So. Was jetzt offensichtlich einfach sehr, sehr schwierig war. Und es hat sich da kein Medium wirklich mal, also Butter bei die Fische und gesagt, so ist es. Und die haben den gleichen Vater. Ich glaube, das habe ich in meiner ganzen Recherche einmal gelesen. Dann war mir alles klar. Weil ich dachte erst die ganze Zeit, das sind beides ihre Söhne. Nur, dass die wiederum einen anderen Vater haben, haben sie aber nicht. Es war offensichtlich so schwer, dass Leon im selben Absatz als Stief- und als Halbbruder von John Christopher bezeichnet wurde. Also ja, fand ich ein bisschen amüsant, weil wir das ja auch ganz gut kennen, dass das einfach schwierig zu sein scheint manchmal. Ja, aber die Jungs sind beide im selben Alter. Als Steffen verschwindet, sind sie beide 16. Leon ist jetzt nur ein paar Monate jünger als sein Bruder. Sie stehen sich auch sehr nahe. Leon hat zeitweise auch schon bei Victoria und Steffen gewohnt und er verbringt auch generell einfach sehr viel Zeit bei ihnen. Von den 80 Telefongesprächen, die rund um den Fund des Autos, also den Zeitpunkt, in der Funkzelle registriert wurden, entfallen allein 6 auf Victorias Handy. Mehrmals hat sie im Zeitraum zwischen 4.35 Uhr und 5.27 Uhr mit ihrem Sohn telefoniert, jeweils unter 2 Minuten. Nach dieser Erkenntnis geraten die drei in den Fokus der Ermittlungen. Es werden verschiedene verdeckte Maßnahmen bewilligt, um weitere Hinweise zu sammeln, ob sie in Steffens Tod verwickelt sein könnten. So wird zum Beispiel Victorias Auto verwanzt. Auch im Haus bringt man Abhörgeräte an und die Telefone der drei werden überwacht. Außerdem zeichnen Kameras auf, was draußen vor dem Haus passiert. Eine Polizistin berichtet später, wie sie gesehen hat, dass Victoria auf ihrem Grundstück eben dieses Foto von Steffen mit einigen Trauerbeigaben aufgestellt hat. Es steht, also ich habe immer gelesen Altar und dachte halt, ja, so ein kleines Tischchen. Nee, es steht halt einfach auf dem Boden, auf einem Gullideckel, umgeben von Gras. Also ich, warte, ich habe davon auch ein Foto. Kannst du dir auch angucken, das sieht...
Okay, als einen richtigen Altar würde ich das auf jeden Fall nicht bezeichnen. Mehr, ja, auf jeden Fall eine kleine...
Gedenkstätte.
Gedenkstätte, ja. Also es gibt eben diese Engelsfigur, die du schon beschrieben hast, die Kerzen und dieses Bild und ein paar Blumen, aber das sieht jetzt nicht besonders aufwendig oder übermäßig liebevoll hergerichtet aus.
Ja, genau das ist auch der Eindruck der Polizistin, dass es eben nicht besonders liebevoll ist. Und außerdem hat die Familie, also insbesondere natürlich Victoria, später an dem Tag noch einen Termin mit einer Reporterin von einem privaten Fernsehsender. Und der Eindruck ist so ein bisschen entstanden, dass sie das nur deswegen aufgestellt hat. Aber das wäre natürlich reine Mutmaßung. Während der Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY sagt einer der Jungs laut: Ich kann nicht mehr. Und also das wird über die Wanzen dann aufgezeichnet. Die Ermittler verstehen das und das, was danach folgt, als einen emotionalen Ausbruch durch den Druck, der auf ihn lastet. Bis die Handschellen klicken, vergehen trotzdem noch ein paar Monate, bis die Ermittler sich ganz sicher sind. Sie stellen Recherchen an, sprechen mit Personen aus dem Umfeld der drei Verdächtigen und sammeln Daten. Und da stellt sich ja immer noch die Frage nach dem Warum. Welches Motiv hätte diese kleine Truppe, den Mediziner zu töten? 3 Monate nach dem Leichenfund ist es dann aber soweit. Victoria, John Christopher und Leon werden festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Die Polizei hatte sich bis zu dem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit sehr bedeckt zu dem Fall gehalten. Dass jetzt Steffens Lebensgefährtin und 2 Jugendliche verhaftet wurden, sorgt für Bestürzung. Gerade in der Nachbarschaft. Aber auch unter den Kollegen von Steffen und Victoria. In einem Nachruf der Belegschaft heißt es: Wo Worte fehlen, das Unbegreifliche zu beschreiben, wo Augen versagen, das Unabwendbare zu sehen, wo man begreifen will, was unbegreiflich ist, bleibt nur die Gewissheit, dass wir dich nicht vergessen werden. Dem Personalchef, mit dem Steffen Lohse befreundet war, kommen im Nachgang einige Dinge komisch vor. Er erinnert sich, dass 2 Mitarbeiterinnen des Krankenhauses auf ihn zugekommen seien, weil Victoria ihn vorwarf, eine Affäre mit Steffen zu haben. Das sei aber nicht wahr. Der Prokurist sprach Victoria darauf an, die meldete sich im Anschluss für die nächsten Wochen krank. Außerdem habe Victoria Gerüchte gestreut, dass Steffen regelmäßig viel Alkohol trinke. Das kann sich im Krankenhaus aufgrund seines gepflegten Aussehens und generell seines Auftretens aber keiner vorstellen. Der Prokurist habe extra Steffens Sekretärin gefragt, aber auch die hält das für unmöglich. Sie habe bei ihm nie eine Fahne gerochen oder ihn irgendwie alkoholisiert erlebt. Jedoch hat Steffen ihm, also dem Prokuristen, davon erzählt, dass er in einen finanziellen Engpass geraten sei. Dafür hatte der Personalchef ihm einen Gehaltsvorschuss von 6.000 Euro überwiesen, damit Steffen seine Hypothek bedienen könne. Das war im Sommer 2022. Also auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo er sich wahrscheinlich hat scheiden lassen. In diesem Zuge berichtete der Orthopäde auch, dass er Probleme mit Victoria habe und vielleicht kurzfristig ausziehen müsse. Dazu überreichte der Prokurist ihm einen Schlüssel zu einem Zimmer im Personalwohnheim, wo er dann einfach unterkommen könnte, wenn Not am Mann ist. Ob er davon Gebrauch gemacht hat, das ist nicht bekannt. Nach der Festnahme des Trios wird das Haus in Gerolstein durchsucht. Ob die Ermittler dabei jetzt wichtige Hinweise finden, das wurde nirgends erwähnt. Aber, kleiner Sidefact, sie finden dabei eine große Cannabisplantage. Während Victoria und ihr Sohn nach der Verhaftung erstmal schweigen, gibt es einen, der bereit ist, den Ermittlern alles zu erzählen. Bis ins kleinste Detail. Und diese Aussage gibt so langsam Aufschluss über das Motiv, das hinter der Tat stecken könnte. Denn während seine Kollegen Steffen offensichtlich für einen durch und durch guten Menschen hielten, hat sein privates Umfeld mitunter einen anderen Eindruck von ihm gehabt. Wie es scheint, hat Steffen nach Feierabend regelmäßig Alkohol getrunken und davon nicht zu wenig. Am liebsten Whisky. Und wenn er betrunken war, soll er ein anderes Gesicht gehabt haben als den freundlichen, fürsorglichen Familienvater. Er soll dann ausfallend und sogar gewalttätig geworden sein. Leons Version des Tatgeschehens lautet so: Nachdem es die vergangenen Monate mit Steffen immer schlimmer geworden sei, habe man an Weihnachten 2023, also wenige Tage vor der eigentlichen Tat, darüber nachgedacht, ihn zu töten. Maßgeblich an dieser Überlegung beteiligt gewesen sei sein bester Freund John. Ihm sei es darum gegangen, seine Mutter zu schützen. Victoria sei bei dem Gespräch aber auch dabei gewesen. Sie hätten sich gesagt, dass sie auf eine geeignete Gelegenheit warten würden. Also dann, wenn Steffen mal wieder aggressiv würde. Darauf mussten sie nur ein paar Tage warten. Am Abend des 30. Dezember sei es soweit gewesen. Der Arzt sei wieder betrunken und ausfallend geworden. John habe zu ihm, also Leon, gesagt: Jetzt geht's los. Daraufhin schnappten sie sich einen Baseballschläger in Johns Fall und einen Maulschlüssel in Leons Fall und versteckten sich in einer Abstellkammer. Sie warteten darauf, dass Steffen aus dem Bad kam und schlichen hinter ihm her. Dann schlug John den Mann zu Boden. Victoria habe den Beginn des Angriffs zwar noch mitbekommen, sei dann aber kommentarlos nach oben zu ihren anderen drei Kindern gegangen, die schon schliefen. Steffen habe perplex gewirkt, dann aber noch mit einem Lächeln zu Leon gesagt, ich weiß genau, dass du nicht schlagen willst. Er soll noch versucht haben, wieder aufzustehen. John Christopher habe jedoch gesagt, das ist das letzte Mal, dass du meine Mutter angefasst hast. Und die beiden hätten dann noch mehrere Male zugeschlagen. John habe Leon dann angewiesen, eine Schlinge zu holen, die sie zuvor vorbereitet hatten. Dazu hatten sie 4 Kabelbinder aneinander befestigt. Leon habe sich damit zwar nicht wohl gefühlt, aber er tat wie geheißen. So würgten sie den Mann, bis er schließlich tot war. Auch seine schweren Kopfverletzungen und der damit einhergehende Blutverlust wären tödlich gewesen. Die Jungs hätten anschließend Victoria nach unten geholt. Alle seien völlig überfordert gewesen. Die Leiche hätten sie in einen Teppich gewickelt und in den Ford Fiesta geschleppt. Anschließend hätten sie das Esszimmer gereinigt, das voller Blut war. Auch Leons Klamotten und insbesondere seine Socken seien voller Blut gewesen. Victoria sagte ihm, er solle sie wegschmeißen. Einen Tag später hätten die Jungs die Leiche dann in dem Wald bei Rockeskill vergraben, in einer Grube von etwa 70 Zentimetern Tiefe. Den Wagen hätten sie anschließend in Brand gesetzt. Victoria habe ihn und seinen Halbbruder im Wald abgeholt, da der Abstellort des Autos 40 Kilometer von Gerolstein entfernt lag. Eine kurze Überprüfung von Steffens Vorstrafen zeigt den Ermittlern, dass der Mediziner sogar schon vorbestraft ist, und zwar eben auch in die Richtung, die von Leon jetzt angedeutet wurde. Es gab mehrere Anzeigen gegen ihn. Einmal soll er im betrunkenen Zustand einen Freund von seinem Sohn bedroht haben. Ein anderes Mal hat seine Ex-Frau ihn angezeigt. In ihrem Haus hatte er auch nach der Trennung immer noch ein Arbeitszimmer und hat sich da wohl irgendwie regelmäßig aufgehalten. Einmal hat er sich dort am Telefon mit jemandem gestritten, ist anschließend in die Küche gekommen, da gab es irgendwie ein Wortgefecht mit der Tochter und seine Ex-Frau warf dann ein, dass er vielleicht besser nicht trinken sollte, wenn er doch Bereitschaftsdienst habe. Daraufhin schlug er sie so heftig auf den Kopf, dass sie sich anschließend vor Schmerzen übergeben musste und wegen einer Gehirnerschütterung behandelt werden musste. Und auch gegen Victoria ist er schon gewalttätig geworden. Sie hat ihn einmal angezeigt, das war 2020. Da hat er ihr 2-mal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Dennoch blieben sie anschließend ein Paar. Auch wenn sie ihn im Laufe der ganzen Beziehung nur einmal angezeigt hat, war es wohl eher die Regel, dass Steffen übergriffig wurde. Vielleicht nicht von Anfang an und vielleicht auch nicht immer, aber den Aussagen nach auf jeden Fall in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren der Beziehung. Diese Aussagen zusammen mit den bisher gesammelten Indizien reichen der Staatsanwaltschaft für eine Anklage. Sie werfen den beiden Jugendlichen heimtückischen Mord und Veronika Totschlag vor. Der Prozess am Landgericht Trier gegen die drei beginnt am 15. April 2024. Das öffentliche Interesse an dem Fall ist wirklich sehr groß. Und obwohl wegen des Alters der beiden Jungs eine Jugendstrafkammer die Verhandlung führt, wird die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen. Also ich habe auch nirgends eine Erklärung dazu gefunden, warum das so ist, weil ich mich das schon gefragt habe. Denn in der Regel sind ja Jugendstrafsachen bei Minderjährigen immer eigentlich von der Öffentlichkeit, also die Öffentlichkeit ist da ausgeschlossen. Ich glaube, dass in dem Fall wahrscheinlich das öffentliche Interesse so groß war, dass man das vielleicht dann nicht gemacht hat. Nur die rechtlichen Voraussetzungen und Grundlagen dafür, die sind jetzt zumindest nicht bekannt, in welchen Fällen man das umgehen kann.
Vielleicht ist das ja aber auch so eine Ermessenssache der Angeklagten, also dass man da vielleicht auch irgendwelche Absprachen treffen kann, weil ich glaube, so wie sie natürlich Anträge stellen können, dass das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, können sie ja vielleicht auch Anträge stellen oder sagen, mir macht das nichts aus. Das gibt es ja hin und wieder auch mal, dass irgendwelche Zeugen oder so gefragt werden, ob man möchte, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, weil man dann freier reden kann. Ich glaube in diesem Fall, weil es halt, auch wenn es natürlich um den schlimmsten Vorwurf aller Vorwürfe geht, und zwar um Mord, dass es da zum einen günstig ist, dass Leon sich zumindest schon mal geständig gezeigt hat. Und wenn das jetzt vor Gericht so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass das alleine ein Umstand ist, dass weniger Beweisstücke öffentlich vorgeführt werden müssen oder sonstiges. Aber Du schmunzelst so ein bisschen.
Ja, weil in diesem Verfahren tatsächlich alles mit dem Publikum geteilt wurde, was man teilen konnte.
Mhm.
Was ich überraschend fand. Aber ja, nee, tatsächlich war mein gefährliches Halbwissen, dass bei Prozessen, die vor der Jugendstrafkammer stattfinden, wo die Täter zur Tatzeit unter 18 waren, dass da so quasi defaultmäßig immer die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist und alles, was über 18 ist, eben nicht zwingend, aber möglich. Und dementsprechend hätte man ja jetzt hier erstmal einen Antrag stellen müssen, dass die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist. Aber ich muss sagen, zu dem Thema habe ich jetzt auch nicht großartig weiter recherchiert. Ich fand es nur einfach interessant, dass das nirgendwo erwähnt wurde auch.
Ja, wir recherchieren das jetzt auch nicht in dieser Minute nochmal nach. Also wer Bock hat und das erklären kann, der schreibt uns das gerne in die Kommentare unter die Folge.
Ja, also Jugendstrafrecht ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen so ein Buch mit 7 Siegeln für mich manchmal, weil wir das auch schon hatten in, ich glaube, einem oder in 2 Fällen, wo Täter nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden. Und es ging auf jeden Fall um Mord. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das hatte ich damals schon recherchiert, das ist jetzt aber schon länger her, also wirklich lange her, ich weiß nicht mal mehr, welcher Fall das war, war es so, dass du für Mord im Jugendstrafrecht maximal, wirklich allermaximalst, 10 Jahre bekommen kannst.
Mhm.
Und ich weiß aber aus dieser Recherche, dass das irgendwann eigentlich geändert wurde.
Ja.
Dass du maximal nur bei Mord und nur in besonders schweren Fällen 15 Jahre bekommen kannst. Mhm. Allerdings weiß ich da auch nicht mehr, unter welchen Umständen das war. Nichtsdestotrotz wäre das ja etwas, was hier vielleicht auch interessant gewesen wäre. Aber gut, wir sprechen am Ende über das Urteil. Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft in diesem Prozess ist übrigens Oberstaatsanwalt Erik Samel höchstpersönlich. Den Namen kennen wir unter anderem schon aus der Folge, in der wir über die Amokfahrt von Trier gesprochen haben. Übrigens steht Erik Samel zu diesem Zeitpunkt bereits seit 3 Jahren unter Polizeischutz wegen seiner Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität. Fand ich einen sehr krassen Side-Fact, als ich das gelesen habe, wollte ich dir auch erzählen. Stell dir mal vor, unser Lieblingsstaatsanwalt würde unter Polizeischutz stehen.
Ja, also wir haben ja bei dem Auftritt in Nordhorn damals eine Präsentation im Hintergrund laufen lassen mit den entsprechenden Fotos zu dem Fall, die uns vorlagen. Und wir haben da auch tatsächlich öffentlich gepostete Fotos von der Kammer und den Prozessbeteiligten mit aufgenommen.
Ja, wir haben alle einmal vorgestellt.
Exakt. Und das ist dann ja über 3 Ecken, weil wir in der Heimat des Lieblingsstaatsanwaltes waren, auch an ihn rangetragen worden.
Natürlich.
Und jetzt, wenn ich heute nochmal drüber nachdenke, würde ich es natürlich nicht nochmal machen. Aber er sagte halt so, ja, wäre ihm jetzt nicht unbedingt so lieb, weil, also wahrscheinlich, ne, Namen und alles andere kannst du ja schon so rausfinden. Aber die stehen ja wirklich auf der Seite, wo ermittelt werden muss, wenn irgendwas vorliegt, was ermittlungswürdig ist, sind auf jeden Fall diejenigen, die eine harte und auch den Taten angemessene Strafe fordern müssen und die halt auf jeden Fall nicht für die Angeklagten arbeiten, sondern exakt gegen die. Und ich glaube, dass du dir da schon sehr schnell, sehr intensiv Feinde machen kannst.
Mhm.
Und vor allem kommt es da, glaube ich, auch wirklich drauf an, in welchem Deliktsbereich bist du unterwegs. Ich denke, dass es bei so Sexualstraftaten weniger schwierig ist, als jetzt zum Beispiel bei der organisierten Kriminalität.
Ja, ja, das sind ja nun mal dann auch häufig Netzwerke, also Organisationen sozusagen. Und dementsprechend, selbst wenn du da einen dann verurteilst oder also eine Verurteilung erreichst, wie auch immer, dann sind da noch genug andere Leute, die vielleicht was dazu zu sagen haben.
Da würde mich jetzt schon interessieren, wie das wohl bei dem aktuellen, ich nenne ihn mal Selbstjustizverfahren, in dem wir gerade sitzen, ist, ob da nicht auch die Prozessbeteiligten aufgrund dessen, dass es hier 2 Lager gibt, die so krass aufeinander irgendwie crashen, ob die da vielleicht auch irgendwie Sorgen hätten, dass man dann nach so einer Verurteilung bei so größeren Familien und solchen sozialen Netzen irgendwie auch in den Fokus gerät. Vielleicht können wir das ja mal ermitteln, erfragen.
Also bestimmt kann man da einiges erfragen. Die Leute sind ja sehr offen, wie ich ja schon festgestellt
habe. Nee, ich meine jetzt seitens der Prozessbeteiligten, also sei es jetzt von den Richtern, von den Anwälten, okay, von der Staatsanwaltschaft aus, ob die sich in solchen Fällen unsicherer fühlen zum Beispiel oder ob sie da mehr Bedenken haben, wenn ein Urteil gefallen ist oder sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da sehr viele Abstufungen gibt, wo man sich Sorgen und Gedanken macht und wo vielleicht eher nicht mehr.
Ja, das dann aber natürlich in der entsprechenden Folge zu dem Fall, der immer noch verhandelt wird. Zurück zu unserem Fall. Zu Beginn des Prozesses lässt Leon, der dann inzwischen 17 Jahre alt ist, erklären, dass das Tatgeschehen aus der Anklageschrift, das ja größtenteils auf seiner Aussage beruht, soweit auch zutreffend ist. Also er legt jetzt nicht nochmal komplett sein ganzes Geständnis ab, sondern sagt, ja, letztendlich hat der Staatsanwalt das so formuliert, wie ich es gesagt habe und so stimmt es auch. John Christopher schweigt weiter, während Victoria eine erste Aussage macht. Sie bestreitet nämlich, dass es so abgelaufen ist, wie Leon es gesagt hat. Ihrer Aussage nach sei die Tat nicht geplant gewesen. Sie habe auch nichts von den Absichten der Jungs gewusst. Es habe sich um eine Art Notwehrsituation gehandelt oder es sei so ein bisschen eskaliert. Steffen habe sich an diesem Abend mal wieder betrunken und sei beleidigend geworden. Er habe unter anderem damit gedroht, sie umzubringen und ihren Körper durch den Häcksler zu jagen. Zitat, was übrig ist, spüle ich ins Klo, soll er zu ihr gesagt haben. Deshalb habe Victoria sich an diesem Abend schon früh oben zu den kleinen Kindern oder den jüngeren Kindern schlafen gelegt. Ihrem Sohn habe sie eingeschärft, sich nicht von Steffen provozieren zu lassen. Denn gerade er als einziges nicht leibliches Familienmitglied aus Steffens Sicht zumindest habe außer Victoria stets die volle Ladung seiner Aggression abbekommen. Auch er sei schon geschlagen und bedroht worden. 2021 hat Steffen ein Messer gezückt, das er sowieso häufig in einem Holster im Gürtel trug und zu John Christopher gesagt, willst du heute noch sterben? Generell seien Todesdrohungen und Beleidigungen an der Tagesordnung gewesen, wenn Steffen getrunken habe. So habe er mal zu ihr gesagt, dass er sie vergasen werde. Victoria habe das alles aber nicht ernst genommen, also sie hat jetzt wohl nicht in Angst vor ihm gelebt, dass er das wirklich durchzieht, und am nächsten Morgen habe er sich stets für sein Verhalten entschuldigt. In jener Nacht, als sie dann schon schlafen war, sei sie dann geweckt worden. Ihr Sohn habe zitternd vor ihr gestanden und ihr gesagt, sie solle nach unten kommen. Dort habe sie ihren Verlobten in einer Blutlache liegen sehen und sofort gewusst, dass er tot ist. Daraufhin habe sie vorgeschlagen, die Polizei zu rufen und die Schuld auf sich zu nehmen, doch ihr Sohn sei dagegen gewesen. Also habe sie geholfen, die Tat zu vertuschen. Zitat, meinen Verlobten hatte ich schon verloren. Ich wollte jetzt nicht auch noch meinen Sohn verlieren, sagt sie. Am nächsten Tag ist dann Silvester. Die kleinen Kinder im Alter von 7, 8 und 12 Jahren seien dazu bei den Großeltern gewesen. Als die Jungs von der Leichenentsorgung zurückkamen, hätten sie noch ein bisschen geböllert. Veronika habe da schon geschlafen und an der Verbrennung des Autos sei sie auch nicht beteiligt gewesen. Wo ich mich halt gefragt habe, die Leiche haben sie ja mit dem Auto weggebracht, die sind beide 16. Wieso können sie Auto fahren und wieso fahren sie einfach Auto? Also ich meine, klar, es gibt auf jeden Fall Leute, die das schon lernen, bevor sie, sagen wir mal 17, ich glaube inzwischen kannst du ja immer noch mit 17 auch machen, den Führerschein. Also früher war es auf jeden Fall so.
Ich glaube, du kannst den sogar schon sehr viel früher mittlerweile machen. Du kannst,
ach, wirklich?
Ja, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich muss generell sagen, dass ich bei dieser ganzen Geschichte, die du bisher erzählt hast, schon so meinen Zweifel habe, ob das auch wirklich alles so passiert ist. Mhm. Weil ich bin mir sicher, dass Victoria auch sehr unter ihm, also unter Steffen, unter ihrem Mann gelitten hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn das wirklich der Wahrheit entsprochen hat, dass er so viel getrunken hat, und das zeigen ja auch schon die vorherigen Anzeigen anderer Personen, dass das durchaus nicht unwahrscheinlich ist bei ihm, dass sich das Ganze halt wirklich über die Jahre so hochgeschaukelt hat. Dass sie vielleicht in seiner Gegenwart, vor allem in seiner betrunkenen Gegenwart, keine Todesangst hatte, obwohl er ihr mit dem Tode gedroht hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber irgendwie alles, was sie danach gemacht hat und diese gesamte Dynamik zwischen ihr und den beiden, ich sag mal, ich nenne sie jetzt beide Söhne, auch wenn Leon nicht wirklich ihr Sohn ist, aber die sind ja gefühlt irgendwie gleich alt und naja. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass da vielleicht irgendwie so eine Beschützerdynamik entstanden sein könnte. Also, dass die beiden Jungs mittlerweile mit ihren 16 Jahren wahrscheinlich einen Schuss gemacht haben. Die fühlen sich das erste Mal stark. Sie fühlen sich vor allem zusammen stark. Sie fühlen sich verantwortlich für die Mutter. Vor allem Leon, der viel Zeit mit ihr verbringt, dürfte sie wahrscheinlich auch zumindest als eine Art Mutterersatz auch oder zumindest als Zusatzmutter, als Bonusmama gesehen haben. Und dass man da vielleicht halt irgendwie schon mal über Sachen spricht und dass man da auch schon mal, ja, zumindest sich in Ideen verlieren könnte, die man nicht unbedingt vorhat umzusetzen. Also, dass hier über den Tod von Steffen gesprochen wurde, kann ich mir schon auch vorstellen. Und dass das jetzt halt irgendwie so ein Punkt war, wo gesagt wurde, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen jetzt was unternehmen. Und weil die beiden natürlich beim Jugendstrafrecht mit einer wirklich deutlich milderen Strafe zu rechnen hätten als sie. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie noch Mutter von 3 weiteren Kindern ist, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass sie sich da so weit rausgehalten und rausgelehnt hat, dass sie nicht versucht hat, ihre Kinder, seien es jetzt die, die nicht an dieser Tat beteiligt gewesen sein sollen und oder die anderen, dass sie nicht versucht hätte, als Mutter die zu schützen.
Interessant.
Aber ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, deswegen behalte ich vielleicht die restlichen Gedanken erstmal noch inne und warte bis zum Ende.
Ja, also so ganz viel verändern wird sich deine Sichtweise wahrscheinlich nicht mehr. Ich finde es aber spannend, was du sagst, denn ich hätte eher gedacht, dass du jetzt den Satz so beendest, dass du dir vorstellen kannst, sie hat in dem Gespräch an Weihnachten, wo es angeblich ja schon mal um den Tod und um eine Ermordung ging, dass es vielleicht wirklich so ein Gespräch gegeben hat. Aber für Victoria als erwachsene Frau war so ein bisschen klar, ja, das ist jetzt halt nur so ins Blaue hineingesagt, wie wenn man sagt, boah, ich könnte den umbringen.
Ja.
Und dass die Jungs das aber wörtlich genommen haben, dass ihr das gar nicht klar war und das dann passiert ist. Das hätte sie natürlich auch so sagen können, hat sie nicht gemacht.
Ja, also alles in allem finde ich einfach ihr Verhalten als Mutter sehr, sehr schwierig in dem Moment, weil sie hat natürlich irgendwie, muss sie sich um die anderen 3 kümmern, die wesentlich jünger nochmal sind. Aber auf der anderen Seite sollte es wirklich so gewesen sein, dass sie gewusst hat oder zumindest hat erahnen können, was die beiden Jungs da gemacht haben und sich da zurückgezogen hat und dann noch geholfen hat, das Ganze irgendwie zu vertuschen. Also irgendwie, ja, schwierig. Aber ich höre dir gerne erstmal nochmal bis zum Ende zu und gebe dann mein volles Statement ab.
Ja, also was man jetzt zusammenfassend sagen kann, ist, dass die Erzählung dieser beiden Angeklagten, die jetzt bisher gestanden haben, sich schon unterscheiden und vor allem in den Punkten, ob die Tat geplant war oder nicht und inwieweit Victoria involviert war. Im Prozess werden nicht nur Zeugen gehört, sondern auch Videos gezeigt. Ich habe ja gerade schon mal angedeutet, dass das Gericht in dem Fall wirklich relativ offenherzig mit dem Beweismaterial umgegangen ist. Also es werden zum Beispiel auch die Fotos der Obduktion gezeigt, was ich schon krass finde, weil also als Zuschauer ist es schon, glaube ich, überraschend. Und es werden aber auch Videos gezeigt, unter anderem die Vernehmungen der Verdächtigen, die zu mehreren Terminen stattgefunden haben, aber auch ein Video, das nach Leons Aussage im Haus in Gerolstein aufgenommen wurde. Er sollte dort nämlich den Ermittlern zeigen, wie sich alles zugetragen hat, also so eine Art Rekonstruktion. Dazu übernahmen 2 Beamte die Rollen von John Christopher und von Steffen. Sie haben sich dazu so weiße Overalls angezogen, diese Spurenschutzanzüge, und auf die dann jeweils den Namen der Person geschrieben, die sie darstellen. Er lag da, als würde er im Bett liegen, sagt Leon, als er sich an diese Szene erinnert. Er zeigt, wie die Brüder auf Steffen eingeschlagen haben und ihn zu Boden brachten. Danach soll er an einer Puppe noch demonstrieren, wie das mit dem Drosseln ablief. Er berichtet, dass Steffen noch versucht habe, einen Finger unter die Schlinge zu schieben, was ihm aber nicht gelang. Dann brachte er noch hervor, dass er keine Luft bekomme. Zitat: Irgendwann hat er sich dann einfach nicht mehr bewegt, erinnert sich Leon. Auch der Abtransport der Leiche aus dem Haus in den Kofferraum wird nachgestellt und dazu sagt der 17-Jährige, es war schwer, weil die Leichenstarre schon eingesetzt hatte. Am Ende des zweiten Prozesstages gibt es eine rührende Szene im Gerichtssaal. Victoria bittet darum, ihren Sohn umarmen zu dürfen. John Christopher und sie haben sich seit über einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Der Richter erlaubt es, eine Minute, aber sie dürfen dabei nicht sprechen. Umringt von mehreren Justizbediensteten liegen die beiden sich in den Armen, während Victoria die Tränen übers Gesicht strömen. Ihr Sohn wirkt zwar gerührt, zeigt aber den Großteil des Prozesses und auch in dieser Situation jetzt nicht wirklich so viel Regung. Im Prozess kommt heraus, dass mehrere Menschen schon Monate vor der Verhaftung wussten, dass Leon irgendwas mit Steffens Verschwinden zu tun haben musste. Er hatte zwei Cousinen und einem Kumpel von der Tat erzählt und die haben es jeweils ihren Eltern berichtet. Aber von all den Leuten, auch von den Erwachsenen, wendete sich niemand an die Polizei. Vielleicht haben sie es jetzt auch nicht so ganz ernst genommen, aber es war ja bekannt, dass Steffen vermisst wird. Also wäre es vielleicht schon einfach mal eine Überlegung wert gewesen. Die drei Kinder des Paares sind nach der Verhaftung ihrer Mutter in Pflegefamilien untergebracht worden. Aus Befragungen durch die Polizei ging hervor, dass sie vom eigentlichen Tatgeschehen nichts mitbekommen haben. Deshalb müssen sie auch nicht als Zeugen vor Gericht aussagen. Es wird jedoch bekannt, dass alle Kinder zum aktuellen Stand keinen Kontakt mehr zur Mutter wünschen. Die Mutter von Leon sagt als Zeugin aus und berichtet von einem gemeinsamen Frankreich-Urlaub, den die Familien zusammen unternommen haben. Das war weniger als ein Jahr vor der Tat. Und auch da finde ich es krass, dass ja offensichtlich Victoria mit ihrem Ex-Partner und, also ich stand jetzt nirgendwo, dass er auch dabei war, aber ich gehe mal davon aus, wenn es um einen Familienurlaub geht, mit ihrem Ex-Partner, dessen neuer Freundin, dann sie mit ihrem Partner und den ganzen Kindern, dass sie so verreisen und sich alle so gut verstehen, das ist schon crazy. Aber freut mich natürlich für sie. Und Victoria habe ihr, also der Mutter von Leon, dabei gesagt, dass sie und Steffen gar nicht mehr zusammen seien. Er habe ein Verhältnis mit einer 17-Jährigen, die von ihm schwanger sei. Leons Mutter habe ihr das nicht geglaubt. Tatsächlich konnten auch die Ermittlungen diese Aussage nicht verifizieren. Nach Steffens Verschwinden habe Victoria außerdem erzählt, dass er vermutlich ins Ausland abgehauen sei, um dort für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Auch die Ex-Frau von Steffen tritt in den Zeugenstand. Ihre Aussage ist ein bisschen überraschend, denn sie zeichnet ein fast durchweg positives Bild von dem Arzt. Er sei ruhig und freundlich gewesen. Ja, zugegebenermaßen manchmal etwas aufbrausend, aber in all den Jahren höchstens einmal gewalttätig geworden. Ob sie sich dabei auf diese Attacke in ihrer Küche 2015 bezieht, ist nicht klar. Oder vielleicht meint sie auch den Vorfall, als Steffen mit einer Axt auf sie losgehen wollte. Sie schnappte sich ihre Kinder und versteckte sich in der Gartenhütte eines Nachbarn vor ihm. Als sie später zurückkehrte, seien die Möbel im Wohnzimmer und Spielsachen der Kinder kurz und klein gehackt gewesen. Ja, aber eigentlich war er ein ruhiger und freundlicher Typ.
Ich finde es so krass, wie doll Steffen wohl diese zwei Gesichter hat spielen können. Beziehungsweise ich glaube, dass er schon wirklich den Großteil seines Lebens nett, freundlich, umgänglich war. Denn ich glaube auch, dass du mit so krass gewalttätigem Verhalten nicht in so eine hohe Position in einem Krankenhaus oder so gekommen wärst. Vor allem mit dieser ganzen Alkoholthematik. Ich glaube schon, dass er jetzt auch nicht unbedingt betrunken zum Dienst gegangen ist. Vielleicht ist er bei der Bereitschaft nicht immer ganz nüchtern gewesen, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Ich finde es halt schon extrem, dass jemand mit Alkohol wirklich ja scheinbar sich um 180 Grad drehen kann und vom freundlichen, netten Familienvater zum axtschwingenden potenziellen Mörder wird.
Ja, der Oberstaatsanwalt hat ihn nachher als der Inbegriff von Jekyll und Hyde bezeichnet.
Das finde ich schon krass. Aber es erklärt vielleicht auch, warum vor allem Victoria so lange noch bei ihm geblieben ist. Denn ich muss sagen, wenn mir jemand meine erste Morddrohung an den Kopf wirft, dann bin ich aber sowas von schnell weg. Erhebt jemand seine Hand gegen mich, dann bin ich sowas von schnell weg. Ich habe da vielleicht auch andere Prinzipien oder andere Durchsetzungs, einen anderen Durchsetzungswillen. Vielleicht stelle ich mir das jetzt auch alles gerade im Beziehungsrahmen nochmal ganz anders vor, denn man muss ja auch da bedenken, die haben 3 gemeinsame Kinder, die haben ein gemeinsames Leben, die haben gemeinsames alles sich in diesen 11 Jahren aufgebaut. Das einfach zu verlassen, schwierig. Trotzdem, vor allem wegen der Kinder, muss man doch sagen, wenn ich Morddrohungen bekomme, dann muss ich doch meine Kinder irgendwie in Sicherheit bringen. Das würde ich zumindest so denken. Aber das erklärt auf jeden Fall schon, warum es da so ein sehr ambivalentes Verhältnis wohl gegeben hat und warum sie das auch so lange vielleicht noch ausgehalten hat. Umso weniger verstehe ich dann den Move, der gepult wurde. Also, dass hier jemand tatsächlich genau dafür sterben musste. Denn wenn jemand ja wirklich nicht so doll Angst vor ihm hatte, warum hat sie ihn nicht verlassen? Wenn sie ernsthaft geglaubt hat, dass er sie umbringen würde, wenn sie ihn verlässt,
hat sie nicht.
Genau. Ja, und dann verstehe ich nicht, warum man sich dann nicht trennt.
Hat sie tatsächlich. Also es kommt gleich eigentlich aus dem Text, aber es kommt irgendwann im Verlauf des Prozesses heraus, dass sie sich tatsächlich im März schon von ihm getrennt hat. Also die Tat war ja im Ende Dezember, also auf jeden Fall einige Monate vorher, über ein halbes Jahr. Und sie hat wohl auch schon nach Wohnungen geschaut. Sie hat auch zwischendurch mal nach einem Frauenhaus gesucht. Sie soll auch schon eigentlich einen neuen Partner oder zumindest jemanden gehabt haben, mit dem sie gechattet hat. Also inwiefern das jetzt wirklich eine Beziehung schon war, ist nicht bekannt. Aber anscheinend war es für Victoria schon durch, diese Sache.
Ja, wenn sie schon das Jahr zuvor darüber berichtet, dass es nicht mehr so gut läuft, finde ich dann trotzdem krass, dass die beiden sich nochmal verlobt haben.
Wann genau diese Verlobung stattfand, das weiß ich ja leider auch nicht.
Aber auch, dass ja im Raum stand, dass sie noch ein Baby bekommen würden und so.
Das hat sie gesagt.
Also ja, ich habe so meine Probleme mit Victoria. Vielleicht ist es auch das, die Art und Weise, wie du sie beschrieben hast oder was du über sie gesagt hast. Ich möchte auf gar keinen Fall auch in diesem Kontext sie, also irgendwie ein schlechteres Bild auf sie werfen, als sie eigentlich vermittelt. Aber ich finde schon, dass sie auch nicht so ganz sauber wirkt.
Ja, allein, dass sie ja diese Kollegin beschuldigt hat, dass sie eine Affäre hätten mit ihm, was ja anscheinend gar nicht gestimmt hat.
Ich glaube, sie hat generell viel erzählt, was nicht gestimmt hat. Sie hat versucht, irgendwie die Spuren in diesem Fall auf eine ganz andere Fährte zu legen, aber auch da so sprunghaft, ja, der geht wahrscheinlich wegen hier Erzzone Grenzen, dann hat er eine Minderjährige geschwängert, dann soll er irgendwie jemand, also mit irgendwem durchgebrannt sein. Also da haben sich die Versionen ja auch schon sehr schnell im Laufe der Zeit geändert. Also ich finde es schwierig. Ich finde Victoria einzuschätzen und ihre Rolle in diesem Ganzen sehr, sehr schwierig.
Okay. Wir kommen jetzt aber einmal nochmal zurück zu der Aussage von der Ex-Frau. Die erzählt weiter, dass Steffen ja Alkohol halt in Maßen getrunken habe, also mal am Wochenende mit den Nachbarn, jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es ja anscheinend später dann der Fall war. Irgendwann habe ein Kollege bei ihm eine Depression diagnostiziert, die Steffen daraufhin medikamentös behandelte. Er hatte zuvor unter Schlafstörungen gelitten, aber mit den Medikamenten sei es ihm besser gegangen. Und in dieser Zeit, wo er die Medikamente einnahm, habe er auch so gut wie nie getrunken. Ob er aber diese Medikamente nach der Trennung noch eingenommen habe, das wisse sie nicht. Sie erzählt außerdem, dass Victoria sie einmal angerufen habe und dann hat sie halt gebeten, ob sie eben zu ihr kommen kann, denn Steffen randaliere und würge die Kinder. Als die Ex-Frau ankam, sei es den Kindern gut gegangen. Also sie hat gesagt, die saßen quietschfidel auf der Treppe. Von dem Vater, also von Steffen, war auch keine Spur zu sehen. Victoria verriet er, dass er in der Garage schlafe. Das habe sie ihr nicht geglaubt. Die Ex-Frau hatte einen Tag vor Weihnachten noch Kontakt zu Steffen. Dabei habe er gesagt, dass er sich zu Hause nicht mehr wohlfühle und dass er Angst habe. Ich finde es einen krassen Move von der Ex-Frau, dass sie sagt, ich habe ihr das nicht geglaubt. Weil ich finde, einer Frau, die mir erzählt, dass sie gerade Opfer ihres gewalttätigen Partners geworden ist, wo sie selbst schon Erfahrungen hatte, dass dieser Mann auch gewalttätig werden kann, und zwar nicht so knapp, dann zu sagen, nee, das glaube ich nicht, finde ich sehr schwierig aus weiblicher Sicht. Also she's not a girl's girl.
Stimme ich dir 100% zu. Und das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum ich mich so schwer tue, hier irgendwie Victoria eine gewisse Schuld in die Schuhe zu schieben. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr bezeichnend, dass Menschen, die sie seit Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten kennen, regelmäßig, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass du gesagt hast, dass sie ihr was nicht glaubt, so dass sie regelmäßig als, ja, Lügnerin wäre jetzt vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber dass sie zumindest irgendwie vielleicht die Wahrheit ausschmückt, sie Sachen überdramatisiert,
verdreht.
Dass sie Sachen verdreht, genau. Und das ist genau das Bild, was ich jetzt von ihr habe. Sie lügt im Krankenhaus, sie lügt bei den privaten Beziehungen von der Familie. Sie erzählt vielleicht Sachen, die so ähnlich passiert sind. Und ich glaube, was sie sagt, sollte auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen sein.
Ja, noch einmal zu den Kolleginnen, die angeblich eine Affäre haben sollten. Also insbesondere ging es da auch um eine 24-jährige OP-Pflegerin. Und die wird auch als Zeugin vor Gericht befragt. Und sie gibt auch zu, dass Steffen ihr mehrfach Nachrichten geschrieben hat. Und er hat ihr sogar gestanden, dass er an sie verliebt sei. Das war aber bereits 2020, also auf jeden Fall schon deutlich vor der Tat. Sie selber, also diese deutlich jüngere OP-Pflegerin, habe diese Annäherungsversuche aber abgeblockt und es sei zwischen ihnen auch nie etwas gelaufen. Man muss aber ja sagen, zu seinem Beziehungsmuster, also er hat eine langjährige Partnerin mit Kindern und die dann nach Jahren für eine jüngere, also deutlich jüngere Frau von der Arbeit zu verlassen, das, ja, dazu hätte es ja schon gepasst. Also genau das hat er vorher ja auch gemacht.
Ja, ich bin auch gar nicht davon überzeugt, dass Steffen jetzt irgendwie ein Unschuldslamm und ein Engelchen ist, beziehungsweise war. Trotzdem ist es halt irgendwie schon auffällig. Ich glaube, was wir uns gar nicht richtig ausmalen können, ist wirklich, wie extrem die zwei Seiten von Steffen auseinandergegangen sind. Also gruselig.
Ja. Während der Prozess noch läuft, wird übrigens bekannt, warum Steffens Leichnam immer noch nicht beigesetzt werden konnte. Also es ist ja jetzt schon lange nach der Tat bzw. nach dem Auffinden des Skeletts. Bislang hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft dazu immer nur, dass der Leichnam als Beweismittel noch beschlagnahmt sei, was sich auch wirklich sehr technisch anhört. Tatsächlich wurde Steffens Schädel zu einem Experten in die Schweiz geschickt, der ein Gutachten angefertigt hat. Und ja, solange man den Schädel natürlich nicht zurück hat, kann man auch nicht beisetzen. Also kann man schon. Ich glaube, es gab einen Fall, wo das schon mal passiert ist und der Schädel wurde noch untersucht und wurde nachträglich bestattet. Aber ich glaube, das war in dem Fall, den du mal erzählt hast, dieser 13-jährige Markus, wo der Schädel nachher gestohlen wurde. Wie dem auch sei. Der Experte, der das Gutachten erstellt, der soll die Verletzungsmuster untersuchen und genau sagen können, ob die Verletzungen so entstanden sind, wie Leon das erzählt hat, mit den Tatwaffen. Und er kommt auch zu dem Schluss, dass es eben genau so und nur so passiert sein kann. Nachdem mehr als die Hälfte des Prozesses vorbei ist, kündigt Victoria an, dass sie sich erneut zur Sache einlassen will. Dieses Mal gesteht sie ein, dass sie an der Entsorgung des Ford Fiestas beteiligt war, also an dem Anzünden. Sie habe die Jungs zu dem Auto gebracht, das zwischenzeitlich auf einem Parkplatz gestanden habe. Die Teenager hätten dabei einen Benzinkanister dabei gehabt. Ihre anderen drei Kinder hätten währenddessen schlafend auf der Rückbank des Familienbullis gesessen. Nach dieser Aktion, also dem Anzünden des Autos, habe sie sich krank gemeldet, weil sie nicht wieder dort arbeiten gehen wollte, wo sie Steffen kennengelernt hatte. Der Grund für ihre Beteiligung sei weiterhin gewesen, dass sie die Jungen nicht verlieren wollte. Und schließlich legt auch John Christopher ein Geständnis ab. Er gibt an, dass Steffen seiner Mutter an jenem Abend mal wieder im betrunkenen Zustand zugesetzt habe, er habe sie beleidigt und am Ellbogen angefasst. Victoria habe an der Zimmertür ihres Sohnes geklopft und sie weinend gebeten, nicht nach unten zu gehen, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden. John und sein Halbbruder seien aber trotzdem gegangen, um Steffen klarzumachen, Zitat, dass er uns so nicht behandeln kann. Steffen habe in der Küche mit einem Messer gestanden. Trotz Aufforderung, das wegzulegen, sei er plötzlich bedrohlich auf ihn, also John, zugelaufen. Da habe er dann dreimal mit dem Baseballschläger zugeschlagen. Auch Leon habe mit dem Schraubenschlüssel zugeschlagen, dann holte er noch die Schlinge. Ey, chill mal, der hat genug, will John Christopher gesagt haben, doch Leon habe weiter zugezogen, bis Stephen tot war. Es steht jetzt also in gewisser Weise Aussage gegen Aussage gegen Aussage. Am glaubwürdigsten scheint aber weiterhin das frühe Geständnis von Leon. Er hatte den Ermittlern damals sogar gezeigt, wo sie auf der Fahrt die Tatwaffen entsorgt hatten. Und diese wurden dort tatsächlich gefunden. Ohne Leons Aussage hätte der ganze Prozess so gar nicht stattfinden können. Als der Prozess sich dem Ende zuneigt, erstattet der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten. Alle drei Angeklagten seien voll schuldfähig. Es hätten sich bei keinem von ihnen Anhaltspunkte für eine psychische Störung ergeben. Leons Intelligenz befinde sich unter dem Durchschnitt und er sei leicht manipulierbar. Einen Schulabschluss habe er nicht gemacht, da er vorher von der Schule geworfen wurde. Er soll eine Lehrerin bedroht und mit Drogen gehandelt haben. Beide Jungen hatten außerdem angegeben, dass sie regelmäßig gemeinsam Drogen konsumierten. So soll es auch am Tatabend geschehen sein. Dazu hatten sie gesagt, eine Mischung aus Wodka, Speed, Kokain und Amphetamin eingenommen zu haben. Das hält der Psychiater, zumindest in diesem Ausmaß, für sehr unwahrscheinlich, denn dafür seien die Erinnerungen an jene Nacht noch zu gut vorhanden. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du dir so einen Drogencocktail reinpfeifst, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass du danach wahrscheinlich noch lebst. Weiß ich nicht, bin ich kein Experte, aber klingt für mich einfach sehr wild.
Naja, die Dosis macht das Gift. Ich glaube auch, dass man, ich bin völlig verwirrt gerade darüber, dass sie sowas aussagen. Aber ich glaube halt auch, wenn man regelmäßig wirklich konsumiert, dass man natürlich eine gewisse Toleranz hat. Trotzdem, genau wie der Experte es sagt, würde ich auch sagen, dass Erinnerungen oder insgesamt, egal ob sie jetzt genauso stattgefunden haben oder nicht, aber diese Aussagen über die Tatnacht, dass sie garantiert nicht so detailliert oder ja, nachvollziehbar wären, wenn das auch der Wahrheit entspricht.
Die Staatsanwaltschaft plädiert auf eine Verurteilung wegen heimtückischen Mordes für die Jungs mit 9,5 und 6,5 Jahren und wegen Totschlags mit 7,5 Jahren für Victoria. Die Verteidigung sieht das naturgemäß ganz anders. Insbesondere in Victorias Fall fordern sie eine Bewährungsstrafe, weil sie nicht in die Tat involviert gewesen sei. Die Brandstiftung hat sie ja zu dem Zeitpunkt schon zugegeben, also die lässt sich jetzt auch nicht mehr wegerklären, aber alles andere war quasi ohne ihre Beteiligung. John Christophers Verteidigung gibt an, dass die Jungen Steffen nur eine Ansage hätten machen wollen. Die Situation sei dann aber eskaliert. Daher handelt es sich in ihren Augen um eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge.
Das siehst du auch so?
Ja, schon.
Ach, interessant.
Du findest das jetzt sehr interessant, aber ich würde das auch nicht als Mord sehen. Also aha. Totschlag vielleicht noch. Mhm. Ich würde aber tatsächlich in dem Fall, so wie sie es jetzt beschrieben haben, nicht als erwiesen sehen, dass es sich tatsächlich um einen heimtückischen Mord handelt.
Aha.
Vielleicht am ehesten noch Mord aus niedrigen Beweggründen, weil je nachdem, was halt besprochen wurde, auch da müsste man sich relativ sicher sein, was besprochen wurde, wie das besprochen wurde und was genau dahinter steckt. Und das lässt sich ja jetzt auch nicht sagen. Also für mich wäre es sehr, sehr schwierig, in diesem Fall ein wirkliches Mordmerkmal festzustellen. Mhm. Und ja gut, eine Körperverletzung mit Todesfolge wäre schon krass. Aber also das ist schon wenig, sage ich mal, für das, was passiert ist. Aber ein Totschlag, finde ich, wäre auf jeden Fall in meiner professionellen True-Crime-Einschätzung.
Du bist auch wie Konstantin Hobby-Kriminalist.
Ja, safe. Und also das würde ich eher sehen tatsächlich als
interessant.
Mord.
Das finde ich sehr spannend. Ich finde, also niedrige Beweggründe würde ich da jetzt wirklich gar nicht sehen, weil wenn wirklich die Motivation war, Steffen war gewalttätig und insbesondere der Mutter gegenüber aggressiv, finde ich, tut mir leid, auch das ist natürlich meine persönliche subjektive Meinung, sind das keine niedrigen Beweggründe. Das wäre ja dann das Äquivalent eines Haustyrannenmords.
Ja. Nee, was das angeht, auch nicht. Aber wir wissen ja faktisch nicht, was die wirkliche Motivation ist. Also wir haben jetzt Aussagen dazu. Wir wissen aber nicht, so, man kann ja auch da nur von ausgehen, sagen die die Wahrheit oder sagen sie nicht. nachprüfen kannst du es nicht.
Nee, genau. Aber die Heimtücke finde ich relativ easy zu beweisen. Denn er hat halt die Verletzungen am Schädel, die sicherlich darauf hindeuten, dass er von hinten angegriffen wurde.
Ja, gut.
Und du hast die Erzählung von Leon, dessen Aussage eigentlich als komplett glaubwürdig eingestuft wird, von vorne bis hinten. Dementsprechend auch, und das hätte er ja nicht sagen müssen. Ich meine, klar wusste er wahrscheinlich nicht, was das bedeutet dann.
Ja.
Aber dass sie ihn von hinten angegriffen haben, während er gerade aus dem Bad rauskam. Und das ist ja schon einfach heimtückisch.
Ja gut, in dem Fall wäre das tatsächlich wirklich so. Aber auch da muss ich sagen, es gibt verschiedene Versionen. Und
das stimmt, und ja, das kann man so sagen.
Ist es jetzt halt für mich vor allem schwierig, wenn ich darüber nachdenke, dass es hier um Jugendliche geht, die eine Tat aus vermeintlich dem Grund, weil sie ihre Mutter schützen wollen, irgendwie, oder die Familie in gewisser Weise beschützen wollen vor ihm, dass sie die Tat deswegen begangen haben. Also, nee. Ja, ich sehe jetzt, wenn du das nochmal jetzt so genau auflistest, dass man das mit dem Angriff von hinten auf jeden Fall hätte in die Heimtücke-Kategorie einordnen können. Aber ist ja auch nicht gesagt, dass sie da nicht irgendwie zum Beispiel irgendwas gesagt haben. Du musst ja, also wenn die Person in irgendeiner Weise ja damit rechnen kann, dass jetzt gleich ein Angriff folgt, dann ist ja schon das...
Hätte er sich wahrscheinlich aber umgedreht.
Ja, also entweder hätte sich umgedreht, einer von den beiden hat was gesagt oder weiß ich nicht.
Ja, aber er hat sich ja nicht umgedreht, das ja. meine ich.
Das weiß man ja nicht 100%.
Also wenn ich hier hinten am Hinterkopf halt die Einschläge habe, also dazu wurde halt nichts gesagt.
Ja, genau, ist ja auch egal. Ich glaube, das sind dann auch wirklich sehr so...
Feinheiten,
die das für mich persönlich, für mein Empfinden in dieser Dynamik zwischen den dreien nicht zu einem Mord gemacht hätte.
Okay, finde ich sehr spannend, denn das letzte Wort ist halt hier noch nicht gesprochen. Aber die Jugendstrafkammer des Landgerichts Trier fällt im August 2024 nach 16 Verhandlungstagen ihr Urteil. Sie befinden John Christopher und Leon des heimtückischen Mordes schuldig. Nach Jugendstrafrecht bekommt John Christopher daher 9 Jahre. Gerade schon erwähnt, es wird immer als ja, Höchststrafe im Jugendstrafrecht bei Mord von 10 Jahren gesprochen. In besonders schweren oder außergewöhnlichen Fällen kann das anscheinend auch 15 Jahre betragen. Ah, warte, ich glaube, dafür müssten die schon heranwachsend sein, richtig? Nämlich zwischen 18 und 21. Dann habe ich nichts gesagt, dann sind es auf jeden Fall 10 Jahre, die er hätte bekommen können. Er kriegt 9. Leon wird verurteilt zu 6 Jahren Haft. Insbesondere erkennt das Gericht an, dass der inzwischen 18-jährige John Christopher die treibende Kraft hinter der Tat war. Aber vor allem Leons frühes Geständnis und die ja, Kooperation mit den Ermittlern wirken sich für ihn strafmildernd aus. Da ist ja auch noch Victoria. Was glaubst du, wie Victoria verurteilt wird?
Werde ich wütend sein?
Weiß ich nicht.
Okay.
Kommt drauf an.
Also... ich hoffe inständig, dass sie keine Bewährungsstrafe bekommt, weil ich glaube schon, dass ihre Beteiligung in diesem Fall wesentlich bedeutungsvoller war, als sie es letztlich dargestellt hat. Was war jetzt nochmal gefordert?
Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, ich glaube, 7,5 Jahre wegen Totschlags.
Ja, also ich würde auf jeden Fall denken, also mit 5 müsste sie auf jeden Fall rechnen.
Für? Einfach so.
Einfach so.
Hat sie verdient.
Ja, so richtig, da bei ihr bin ich mir wirklich sehr unschlüssig, weil jetzt auch tatsächlich in meinem Kopf schon wieder verschwommen ist, was wer gesagt hat und was wer zu welchem Zeitpunkt gesagt hat. Also ich denke auch, dass sie sich da vor allem als erwachsene Person in diesem Haushalt irgendwie schon gedacht haben könnte, was da abgeht und dass da vielleicht irgendwann mal drüber gesprochen wurde, wenn auch nur in Anführungszeichen, in Scherzen. Also, ja, nee, also eigentlich unter der Strafe von Leon würde ich es eigentlich doch nicht sehen. Also ich würde schon sagen, dass sie wenigstens die gleiche Strafe bekommen muss von der Jahresanzahl wie Leon, aber das ist jetzt ja auch nicht fundiert hier von mir.
Okay, alles klar. Dann sage ich dir mal, wie das Gericht entschieden hat. Die Richter sprechen Victoria schuldig für Brandstiftung. Also auch die Jungs wurden wegen Brandstiftung verurteilt. Und unterlassene Hilfeleistung. Denn Leon hatte es ja so erzählt, dass sie durchaus dabei war, als die Attacke begonnen hat und dann aber relativ zu Beginn hochgegangen ist zu den anderen Kindern, um wahrscheinlich zu verhindern, dass sie was mitbekommen. Das heißt, sie wusste, was abgeht, aber hat nicht eingegriffen. Den Totschlag, den die Staatsanwaltschaft eben gefordert hatte, den hält das Gericht für nicht nachweisbar, denn dafür müsste ein gemeinsamer Tatentschluss der drei vorliegen. Und nur, dass Victoria es möglicherweise gebilligt habe, was die Jungs vorhatten, das reicht eben nicht für eine derartige Verurteilung. Deshalb bekommt sie eine Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten, was natürlich dementsprechend dann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann, da die Strafe über 2 Jahren ist. Aber was ich mich gefragt habe, und ich habe versucht, noch hier meine Rechtsexpertin zu konsultieren dazu, aber ich habe leider bis jetzt noch keine Antwort von ihr bekommen. Ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht inzwischen schon wieder auf freiem Fuß sein könnte. Denn wenn man jetzt die Zeit abrechnet, die sie schon in der U-Haft gesessen hat, bis zum Urteil, das ist ja fast schon 1 Jahr, also es sind 11 Monate. So, dann hat sie das Urteil von 2 Jahren und 4 Monaten bekommen. Und von dieser Strafe, also wir wissen, in der Regel sitzt man nur 2/3 ab. Wenn man jetzt davon ausgeht und von dem Urteil bis jetzt sind auch nochmal 11 Monate vergangen, dann müsste sie ja eigentlich schon wieder auf freiem Fuß sein.
Bin ich mir sicher, ja.
Aber nach dem Urteil haben die Staatsanwaltschaft und alle 3 Verteidigerparteien Revision eingelegt. Also alle wirklich, die konnten. Und der BGH hat bis heute noch nicht darüber entschieden. Also es müsste jetzt halt in nächster Zeit mal irgendwann eine Entscheidung kommen. In der Regel dauert sowas 1 Jahr. Aber wir wissen ja aus anderen Fällen, dass solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, was ja durch das Einlegen der Revision eben so ist, dass Leute weiterhin in U-Haft bleiben. Wenn sie also jetzt eine längere Strafe hätte, dann wäre sie eben noch in U-Haft und nicht im normalen Strafvollzug. Und da habe ich mich halt eben gefragt, kommt sie dann trotzdem frei nach dem Absitzen ihrer Haftstrafe? Wahrscheinlich ja.
Garantiert, ja.
Oder bleibt sie halt in U-Haft? Aber wahrscheinlich würde man da dann einen Antrag auf Haftprüfung stellen, wie auch immer. Jedenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass sie schon wieder draußen ist, ja.
Ich kann mir auch schon alleine bei der Geringfügigkeit der Strafe im Vergleich zu der Tat, die hier passiert ist, vorstellen, dass sie erstens nicht nur durch die schon abgesessene Zeit und die jetzt verstrichene Zeit schon wieder raus ist, sondern dass es da ja auch ganz bestimmte Regeln gibt, die ja auch auf jeden Fall die Grundgesetze des Menschen irgendwie einhalten. Also die Würde des Menschen sollte da ja nicht mit Füßen getreten werden. Und das wäre ja auf jeden Fall unfair, sie vor allem für die gesamte Zeit sitzen zu lassen, während sie darauf wartet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da bestimmte Sonderregelungen gibt, unter welchen sie dann vielleicht im Hausarrest oder sowas bis zur Verkündung des BGH-Urteils oder sowas sitzen muss. Wäre interessant, wenn auch das irgendjemand erklären kann.
Wir haben viele rechtliche Fragen heute.
Genau. Wir sind leider nicht so gesegnet, dass wir irgendwie einen rechtlichen Beistand haben, der uns jede Folge irgendwie erklären und abnehmen kann.
Aber ja, in der Regel haben wir auch nicht so viele Fragen wie heute, ja. Aber heute schon. Einen letzten Mini-Zusatz habe ich noch. Dadurch, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, bedeutet das auch, dass Konstantin Schmidt, der Finder des Schädels, bis heute die ausgeschriebene Belohnung in Höhe von 5.000 € noch nicht erhalten hat. Den entsprechenden Antrag hat er bereits gestellt, aber darüber entschieden, ob und in welcher Höhe er diese Belohnung bekommt, wird eben erst, sobald das Urteil wirklich rechtskräftig ist. Das dauert dann also noch.
Das ist ja super interessant. Das wusste ich auch nicht, dass das so läuft, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich noch keinen Fall in dieser Karriere vernommen habe, in dem es explizit auch nochmal darum ging, dass irgendjemand
diese Belohnung
bekommen hat.
Ja, zumindest haben wir darüber nicht häufig gesprochen. Ja, das war jetzt der Fall, den du, glaube ich, jetzt noch nicht kanntest.
Nee, definitiv nicht. Hab gar nichts davon gehört.
Na guck.
Und fand ihn doch jetzt sehr, nicht nur verwirrend, sondern auch sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, was für mich jetzt irgendwie für eine richtige Einschätzung wichtig gewesen wäre, wenn ich die natürlich vor Gericht mal ein bisschen erlebt hätte, wenn man noch mehr Hintergrundinfos zu der Familiendynamik hat. Und das, was ich halt auch in diesem Fall sehr interessant finde, ist, dass dem Leon eher ein niedriger Intelligenzquotient zugeschrieben wurde und eine leichte Manipulierbarkeit. Also, dass da auf jeden Fall schon mit der lügenden, manchmal lügenden Victoria, dem in diesem Chaos aufgewachsenen John Christopher und dem etwas intelligenzbeeinträchtigten Leon auf jeden Fall drei Menschen zusammengekommen sind, die garantiert 100% unter Steffen gelitten haben, auf die eine oder die andere Weise. Und dass sich halt eben daraus irgendwie was entwickelt hat, was zum Tod von Steffen geführt hat. Ich finde es schon krass, wenn ich mir überlege, dass eben jetzt die ganze Zeit in meinem Hinterkopf war, dass Victoria vielleicht doch die beiden Jungs irgendwie, naja, nicht angestiftet hat, diese Tat zu begehen, sondern dass sie auf jeden Fall vielleicht doch mehr Involvierung in diese Tat hatte, als sie zugibt. Es fällt mir nämlich sehr, sehr schwer, dass zwei 16-Jährige all das so durchgezogen haben sollen, ohne Anweisung, ohne Hilfe und Unterstützung. Klar, sie hat jetzt gesagt, ne, sie hat es mit der Brandstiftung zugegeben und so, aber also so richtig rund wirkt es für mich nicht. Und ich glaube, runder als das, was man jetzt hat rausfinden können, wird es auch nicht.
Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als du. Ich glaube eher, dass sie, also ich kann mir nicht vorstellen, bei dem Eindruck, den ich von ihr bekommen habe, dass sie jemand wäre, der ihre, also ihren Sohn und dessen Bruder dazu anstiftet, quasi in ihrem kaltblütigen Denken, dass sie den für sie aus dem Weg schaffen.
Nein. Das meine ich auch nicht so. Also ich glaube nicht, dass sie das bei den Jungs in Auftrag gegeben hat oder auch nicht, dass sie da jetzt gesagt hat, ja, der muss auf jeden Fall weg und wenn ihr euch nicht drum kümmert, dann muss ich das machen oder
so ein bisschen manipulativ Gedanken gestreut hat. Das glaube ich halt einfach nicht.
Also ich glaube halt schon, dass wenn sie so Sachen jetzt ja regelmäßig irgendwie überdramatisiert und dass wenn man auch als Mutter den Kindern was erzählt, was einem Schlimmes passiert, das Ganze nochmal ganz anders rüberkommt. Und ich glaube, dass sie da in dieser Verantwortung sich nicht bewusst war, wie sie manche Sachen vielleicht kommuniziert und dass das auf jeden Fall irgendwie das Ganze begünstigt hat. Ich will niemandem da irgendwie mehr Schuld zuweisen, als das Gericht das jetzt getan hat. Aber ja, ich glaube,
das fällt mir
einfach sehr, sehr schwer. Und ich, was ich halt wirklich gar nicht verstehe, ist, wenn Victoria sich ja jetzt schon getrennt hat, warum hat sie da nicht irgendwie Möglichkeiten und Wege gesucht, zumindest ihn auszuquartieren? Weil wenn er ja nicht so bedrohlich war, dann hätte man ihm ja vielleicht auch einfach ins Gewissen reden können. Ich weiß es nicht. Aber auch da, ich möchte kein Victim-Shaming, Blaming machen. Ich war in der Situation nicht dabei und ich glaube, mir fehlen halt auch einfach viele Informationen und
Ich weiß, was du meinst. Es bleiben schon noch so ein paar Punkte offen. Ich kann mir tatsächlich in diesem Fall auch vorstellen, dass die Revision, dass der BGH die Revision quasi annimmt und Teile des Urteils kassiert, zurückverweist. Vielleicht nur Aspekte, vielleicht das ganze Urteil. Das werden wir aber sehen. Sobald sowas entschieden wird, versuchen wir natürlich immer, das mitzubekommen. Manchmal ist das aber auch eher Zufall, dass wir das sehen. Also ich suche da jetzt nicht jede Woche nach, hat der BGH das entschieden? Für die nächsten ein, zwei Wochen vielleicht schon, weil es mich interessiert. Aber danach kann es halt auch mal in Vergessenheit geraten. Wenn ihr das mitbekommen solltet, dass der BGH da was entschieden hat, schickt uns das gerne. Und wie immer, wenn die Revision abgelehnt wird und das Urteil damit einfach rechtskräftig wird, dann sagen wir dazu nichts noch weiter. Also hier im Podcast. Aber wenn es sowas gibt wie, das Urteil wird aufgehoben, es wird nochmal neu verhandelt, dann ist es auf jeden Fall uns schon ein paar Sätze nochmal wert.
Und dann vielleicht auch nochmal ein Zusatz in der Folge. Aber ich glaube auch, dass das hier schon vielleicht auch ein Zeichen sein könnte, dass sich das so etwas länger zieht. Vielleicht auch aufgrund der Dynamik, aufgrund der Brisanz, dass es sich zum einen um Erwachsenenstrafrecht und um Jugendstrafrecht handelt. Sind ja auch nochmal, ja, vielleicht so ein paar Spitzfindigkeiten, die einfach diesen Fall bisschen komplizierter, komplexer gemacht haben.
Ja, und hier ist es wahrscheinlich einfach nicht so eindeutig wie in vielen anderen Fällen, was du gerade gesagt hast zu der Heimtücke und dem Mord. Ja, kann man wahrscheinlich drüber diskutieren. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Ansatzpunkte. Auch vor allem ihre Strafe ist natürlich auch schwierig, glaube ich. Du kannst Argumente für alles Mögliche da finden. Ja. Und von daher bin ich sehr gespannt, was am Ende dann bei dieser Revisionsprüfung rauskommt.
Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fall denkt. Mhm. Lasst uns das auf jeden Fall entweder in den Kommentaren hier bei Podimo unter der Folge wissen oder wie immer auch unter dem Beitrag oder per Direktnachricht bei Instagram. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Fall, da spalten sich vielleicht auch die Lager. Ja, und wer es bis hier geschafft hat, vielleicht machen wir mal die Umfrage. Seht ihr das Ganze mehr so wie Team Stefanie, also schon etwas eindeutiger, oder mehr so wie Team Maren, etwas uneindeutiger und vielleicht ein bisschen ja, anders, als es stattgefunden hat? Stimmt da doch gerne mal ab. Die Leute, die jetzt nur in die Folge starten, sehen jetzt
die Umfrage.
Seid ihr mehr für Team Stefanie oder mehr für Team Maren oder so? Ja, vielleicht müssen wir da nochmal eine andere Formulierung finden.
Haben wir schon dazu was gedacht, ja, wie wir es machen können. Ja, Maren, ich danke dir, dass du so lange zugehört hast.
Ja, ich danke dir und ich danke euch. Wollen wir denn trotzdem noch was Nettes hören?
Also wenn du was erzählen kannst, würde ich mich freuen.
Ich habe jetzt keinen direkten Comic Relief, aber ich habe mir gedacht, wir müssen vielleicht immer mal wieder Geschichten von Tieren erzählen, die kleine Helden sind.
Ja.
Bitte. Und da habe ich mir jetzt einen Artikel aus der Schweiz rausgesucht und zwar Allzeit bereit. 14 Tiere, die Menschenleben gerettet haben.
Oh ja, bitte.
Und du darfst jetzt gerne was aussuchen. Obwohl, nee, ich möchte dir schon gerne einen kurzen Abschnitt von den drei Löwen, die ein Mädchen gerettet haben, vorlesen, denn den finde ich ziemlich cool. 2005 geschah nämlich etwas sehr Außergewöhnliches in Äthiopien. Ein 12-jähriges Mädchen wurde auf dem Schulweg von 4 Männern entführt. Ein paar Tage später tauchten am Ort, wo das Mädchen festgehalten wurde, 3 Löwen auf, die die Männer verjagten. Die Löwen blieben bei dem Mädchen, bis die Polizei sie fand, und das ohne sie zu verletzen. Laut Experten könnten die Löwen das Mädchen verschont haben, weil ihr Wein dem von Löwenjungen ähnelte.
Oh Gott, ich habe gerade total Gänsehaut.
Alles passend auf dem Arm, wo du jetzt nur einen kleinen Leo...
Gepard,
okay.
Leo Jaguar.
Leo Jaguar Gepard tätowiert.
Nee, das ist ein Gepard, der hat nämlich keine diese Punkte, wo Löcher drin sind.
Ah.
Und wusstest du, wie schnell Geparden einfach sind? Das sind einfach die, also keine Ahnung, von allen Raubtieren, die ich gegoogelt habe, also Raubkatzen, sind es die schnellsten. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube bis zu 80 Kilometer die Stunde.
Warte, safe mehr, oder nicht?
Oder mehr, kann auch sein. Oder 120.
Ich wollte gerade sagen 300, aber nee, das sind sehr viel. Das
Never mind. 80 bis 130 km/h.
Ah, ja. Stell dir vor, so ein Gepard mit 300 km/h.
Alter, aber überleg dir mal, wie schnell einfach.
Mhm.
Wow.
Ja, da habe ich gestern vielleicht so ähnlich, also wenn man nicht einschätzen kann, wie stark, schnell oder schwer Tiere zum Beispiel sind, so einen Typen gesehen, der das mal in Perspektive gesetzt hat. Es gab nämlich wohl irgendwann mal letztes oder vorletztes Jahr so eine Umfrage von 1200 Menschen, Männern, die gefragt wurden, welche Tiere sie sich trauen würden, quasi oder zutrauen würden, zu bekämpfen und auch zu besiegen. Und dann gab es da halt so Schimpansen, Orang-Utans, Elefanten, Grizzlybären und so. Und wirklich erschreckend viele Männer haben sich so eingeschätzt, als könnten sie diese Tiere zuverlässig ausschalten und das Ganze überleben. Ja, und dieser Typ, der hat dann halt einfach wirklich alles Mögliche daraus gesucht. Vielleicht bringe ich das mal für die nächste Folge mit, weil die haben auf jeden Fall im Delulu-Land gelebt.
Also ich würde absolut gar kein Tier besiegen können, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste zum Beispiel gegen einen Fuchs oder so kämpfen, ich könnte dem nicht wehtun.
Ja gut, das mal davon abgesehen, ich glaube, da haben viele dieser Männer, die dort drauf geantwortet haben, nicht dran gedacht. Aber wenigstens 6% der 1200 befragten Personen haben gedacht, dass sie einen Grizzlybären besiegen können.
Ja, klar. Wenn du eine Pistole oder irgendein Schießgewehr hast, vielleicht, ja, auf 200 Meter Abstand.
Ja, Menschen sind wirklich manchmal wild drauf. Aber jetzt zurück zu unseren kleinen tierischen Helden. Dann möchte ich dir noch von dem Hasen erzählen, der einem Mann das Leben gerettet hat. Der Engländer Simon Staggle leidet schon seit seiner Kindheit an Diabetes. Eines Tages saß er vor dem Fernseher und wurde ohnmächtig, weil sein Blutzuckerspiegel gefährlich tief gesunken war. Sein Hase Dory merkte, dass mit ihm etwas nicht stimmte, hüpfte auf seine Brust und begann zu hopsen.
Nein!
Staggles Frau bemerkte das ungewöhnliche Verhalten des Hasens, merkte ebenfalls, dass mit Simon etwas nicht stimmte und rief daraufhin eben den Notruf.
Oh Gott!
Die Ärzte meinten, dass der Hase Staggles Leben gerettet habe. Ohne ihn wäre er wohl bald ins Koma gefallen.
Oh,
Mensch.
Ist das cute.
Ja, und ich glaube, dabei belassen wir es jetzt auch für heute. Die anderen paar Geschichten, die spare ich mir dann für die nächsten paar Wochen auf.
Klingt nach einem Plan.
Weil ich glaube, tierische Helden, die können wir immer gebrauchen.
Ja.
Und ich würde sagen, wer es bis hierhin geschafft hat und jetzt Bock hat auf noch mehr True Crime, hört auch unbedingt in unseren zweiten Podcast Kaltblütig die Spur der Killer rein. Da gibt es nämlich jeden Donnerstag einen ungelösten Fall, natürlich exklusiv hier bei Podimo. Und diese Woche geht es um zwei Morde, die auf, ich sag mal, exakt gleiche Art und Weise ausgeführt wurden. Und zwar in derselben Nacht, ohne dass jemals ein Täter gefunden wurde.
Oh, das klingt aber spannend und mysteriös.
Oh yes.
Ja, hört da auf jeden Fall rein. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Musik Frank Masuch. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Cover Design Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!